Jesus Christus, hier sind wir jetzt zusammen. Und jeder, der seine Hoffnung auf dich, auf deinen Tod am Kreuz gesetzt hat und auf deine Auferstehung, der dir sein Leben anvertraut hat, der ist geistlich von Neuem wiedergeboren. Und wir leben geistlich, Herr. Wir haben geistliche Augen, geistliche Ohren. Wir spüren, wir fühlen, wir können verstehen und wir wachsen. Und Herr, ich bete jetzt einfach heute Morgen, dass wir mit dieser geistlichen Wiedergeburt, mit der wir leben jetzt hier, dass wir 100% aufnehmen können und verstehen können, was du uns zu sagen hast. Ja, dass alles, was unser irdisches Leben angeht, Sorgen, Nöte, Probleme, vielleicht auch Dinge, die in Bezug auf Gemeinde sind oder Familie, Dinge, die gute Dinge sind, aber die uns gerade ablenken, dass du sie wegnimmst, Herr, und dass wir jetzt einfach mal noch eine Dreiviertelstunde in deinem Wort verbringen können, Herr. Und dass wir einfach aufnehmen können, was du uns zu sagen hast, dass du zu jedem Einzelnen redest und dass wir alle danach sagen können, ich habe so viel gelernt durch Gottes Wort und dass wir so ermutigt hier rausgehen, Herr. Wir wollen wachsen. Wir bitten dich, dass du uns jetzt unsere geistlichen Augen öffnest. Amen. Wir gehen hier sonntags morgens Vers für Vers durch die Bibel. Und ich weiß nicht, je nachdem, wie lange ihr schon dabei seid. Meine Frau und ich sind ungefähr 5 Jahre dabei. Und wir sind zusammen mit der Gemeinde durch Lukas Evangelium, durch Apostelgeschichte und durch 1. Mose gegangen. Und jetzt könnt ihr euch ausrechnen, wie lange wir noch brauchen werden als Gemeinde, um irgendwann mal durch die ganze Bibel zu sein. Das wird noch ein paar Generationen wahrscheinlich brauchen. Und das ist auch, glaube ich, gar nicht schlimm. Weil eine Sache, die ich hoffe, heute Morgen hier auch unter anderem deutlich zu machen, ist, wie wichtig es ist, dass wir nicht nur das Wort Gottes lesen und auf Jesus Christus warten, sondern dass wir wirklich Studenten des Wortes Gottes werden. Nicht, weil wir das müssen, nicht, weil wir das brauchen, um irgendwie gerettet zu werden oder gerecht zu sein, sondern weil es einfach so voller Weisheit und so voller krasser Dinge ist und wir das einfach brauchen. Und ich habe mir jetzt hier das Kapitel ausgesucht, 2. Samuel 6. Und wie ich darauf gekommen bin, wir waren im Urlaub in Berlin, meine Frau und ich, und eines Morgens bin ich ein bisschen früher wach geworden, hatte Zeit und hatte irgendwie Lust, mal wieder meinen ganz alten Lieblingsprediger mir anzuhören. Der Name ist John Corson, das war derjenige, mit dem ich am Anfang sehr, sehr viel durch die Bibel gegangen bin, als ich errettet worden bin. Und ich habe mir einfach nur ganz wahllos ein Kapitel rausgenommen von dem, 2. Samuel 6, das war da gerade so schön. Normalerweise predigt er 3, 4 Kapitel, das war zum Glück nur ein Kapitel. Da habe ich gedacht, ja, ein Kapitel reicht auch, höre ich mir die Predigt an. Und ich war so überrascht, ich habe mir ganz wahllos ein Kapitel rausgenommen. Nicht, dass ich wusste, was genau in 2. Samuel 6 steht, sondern einfach nur ein Kapitel rausgenommen, habe das gehört und war sowas von hin und weg, was für eine Tiefe im Wort Gottes ist und was in jedem Kapitel für kostbare Schätze drin stecken. Und deswegen, weil ich so beschenkt worden bin und weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass man als Lehrer oder Prediger das zunächst empfangen haben muss, was man hinterher weitergeben will und nicht nur in der Theorie die Bibel lehrt, habe ich mir einfach gedacht, okay, das ist das Thema für heute Morgen. Ich weiß ungefähr seit 3 Monaten, dass ich heute Morgen predigen soll, aber ich weiß ungefähr seit 4 Wochen, dass es das Kapitel sein wird. So, 2. Samuel 6, da geht es um König David. Und damit wir hier alle auf einem Standpunkt sind, würde ich ganz gerne von Jakob, weil bei Jakob sind wir ja gerade. Hier brummt es irgendwie so ein bisschen. Komm, ist ein bisschen. Okay, brummt nochmal mehr. Weil wir ja momentan in 1. Mose bei Jakob sind, möchte ich kurz von Jakob bis zu dem Kapitel hier eine ganz, ganz schnelle Geschichtsvorspulung machen, damit wir alle wissen, was das überhaupt für Leute sind und worum es da überhaupt geht, okay? Jakob hatte 12 Söhne. 10 von Lea, 2 von Rahel. Wie hießen die 2 von Rahel? Wie hieß der erste? Nee. Josef. Der zweite heißt Benjamin, genau. Josef war ein ganz besonderer und der hatte viele Träume und Visionen und war der Liebling seines Papas. Seine Brüder konnten ihn deswegen nicht leiden und verkaufen ihn nach Ägypten. Ich gehe jetzt sehr schnell. Josef landet in Ägypten und wird nach einer langen, harten Zeit der zweite Mann im Reich des Pharao. Ein ganz mächtiger Mann. Und Gott bringt das durch ein Wunder zustande, dass die Familie sich wieder versöhnt und alle wieder vereint sind. Und Jakob kommt mit allen seinen anderen 11 Söhnen quasi nach Ägypten und das Volk Israel lebt da. So, und dann passiert das, was immer so passiert. Jakob stirbt, Josef stirbt irgendwann auch. Und irgendwann gibt es einen Pharao, der kannte Josef nicht mehr. Der wusste nicht mehr von den Bündnissen, der wusste nicht mehr, was Gott alles getan hatte. Und der fühlte sich mehr und mehr durch das Volk Israel bedroht, weil die immer mehr wuchsen und sich vermehrten und stärker wurden. Und deswegen hat er sich überlegt, wir versklaven die jetzt. Und wir schränken jetzt deren Geburtenrate ein und töten alle Neugeborenen. Und auch da wieder, durch ein Wunder beruft Gott Mose, den kleinen Mose, dass er davon verschont wird. Ja? Und gebraucht ihn quasi, um das Volk Israel aus der Gefangenschaft aus Ägypten rauszuführen. Das Volk Israel ist ein sehr widerspenstiges Volk gewesen und hat oft Gott verlassen und ihm nicht vertraut. Und deswegen mussten sie 40 Jahre in der Wüste rumlaufen. Mose stirbt und Gott beruft Josua, um das Volk Israel ins verheißene Land zu holen. Das ist das Land Kanaan. Nach und nach wird das ganze Land erobert und das Volk Israel fängt an, da zu leben. Und wie das alles passiert, könnt ihr alles in Josua nachlesen. Und was dann passiert, ist die Zeit der Richter. Die Zeit der Richter ist quasi eine Theokratie. Gott ist die direkte Regierungsform. Ja, das Volk Israel wird von Gott geführt und geleitet. Und Gott hat immer wieder Richter berufen, um das Volk wieder auf die richtige Bahn zu führen und quasi es zu züchtigen, wenn es Fehler gemacht hat oder wenn es von Gott abgefallen ist und so weiter und so weiter. Der letzte Richter in der Bibel ist Samuel. Samuel sagt euch vielleicht was. Und zu der Zeit Samuels hatte das Volk irgendwann die Idee, wir wollen jetzt auch einen König haben. Alle Völker um uns herum haben einen König. Wieso haben wir eigentlich keinen König? Wir wollen jetzt einen König haben. Und Gott sagt, okay, ihr könnt einen König haben. Ihr müsst euch zwar bewusst sein, dass das Konsequenzen hat. Ja, ein König, der kann euch mal eben sagen, baut mir einen Palast und dann baut ihr den Palast. Der kann Steuern einnehmen und er kann sagen, wir kämpfen jetzt gegen die und dann kämpft ihr gegen die. Also seid euch bewusst, dass das auch negative Sachen mit sich zieht, so ein König. Ja. Aber nein, wir wollen einen König und Gott sagt, okay, dann kriegt er halt einen König. Und sucht einen König raus, das ist der erste König, war König Saul. Und König Saul war ein sehr fleischlicher Mann, der hat alle Entscheidungen im Fleisch getroffen, der hat Gott oft nicht gehorcht und hat immer wieder sich gegen sein Wort widersetzt. Und es ging so weit, dass Gott irgendwann sagte, nee, das ist kein guter König, ich berufe jetzt einen neuen König. Und da sind wir jetzt hier quasi ziemlich nah an unserem Kapitel. Denn dieser neue König heißt David. Und David wurde als Teenager, Schäferjunge, zum König gesalbt. Es dauerte noch viele Jahre, wo es sehr schwer für David war, weil Saul immer noch König war. Und dadurch, dass Saul ein fleischlicher König war, hatte er auch keinerlei Sinn dafür, dass Gott jetzt einen neuen König berufen hat. Er hat sich selbst total wichtig genommen und gesagt, ich bin König, ich werde es auch bleiben und hat immer wieder versucht, David umzubringen. Saul stirbt aber dann irgendwann im Kampf gegen die Philister und David wird König. So. Und die schönsten Psalmen, die wir in der Bibel finden, kommen alle aus dieser Zeit, wo David auf der Flucht war vor Saul, wo David Schwierigkeiten hatte. Und David ist aber jetzt König, er ist in seiner Stadt Jerusalem, er hat viele Schlachten gewonnen und er ist jetzt endlich richtig angekommen, da wo er eigentlich sein wollte. Und hier beginnt unsere Geschichte. Ich lese mal Vers 1 und 2. Und David versammelte nochmals alle auserwählten Männer in Israel, 30.000. Und David machte sich auf mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, von Bale Juda, um von dort die Lade Gottes heraufzuholen, bei welcher der Name angerufen wird, der Name des Herrn der Herrscharen, der über den Cherubim thront. Die Lade Gottes sollte geholt werden. Das ist die Bundeslade. Einige von euch wissen vielleicht ungefähr, was die Bundeslade ist. Die Bundeslade ist mehr oder weniger ein goldener Kasten mit vier Trägern dran. Darin liegen die Gesetzestafeln und noch ein paar andere Gegenstände. Und da oben drauf ist ein Deckel, der auch Gnadenthron genannt wird. Ja, und da drauf sind so zwei Cherubim, die diese Lade beschützen. Und die Bundeslade, die steht im Alten Testament oft für Gottes Gegenwart, für Gottes Herrlichkeit. Ja. Gott ist zwar überall und nicht in der Box drin, wir sollen Gott grundsätzlich in eine Box stecken. Aber sie stand damals einfach für die Gegenwart Gottes. Und wenn die Bundeslade mit beim Volk war, dann war das ein Symbol dafür, Gott ist mit uns, Gott geht uns voran. Und deswegen ist diese Motivation Davids, diese Bundeslade nach Jerusalem zu holen, total gut. Ja. David sagt sich, ich will, dass diese Bundeslade, das Symbol für die Gegenwart Gottes, nach Jerusalem zu mir kommt. Und wenn ich das mal übertrage in unser Leben, das wünschen wir uns auch, oder? Wir wünschen uns die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Wir wünschen uns die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes in unseren Gemeinden. Wir wünschen uns, dass Gott da ist, dass Gott wirkt, dass wir ihn erleben und dass wir einfach geistlich so richtig leben und erleben, was Gott für uns hat, oder? Wir wünschen uns die Gegenwart Gottes. Und es ist völlig okay, dass David hier die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes symbolisch nach Jerusalem holen will. In Chroniker 13, aber ihr müsst das nicht aufschlagen, ich lese das nur vor. In Chroniker 13 wird die Geschichte hier in 2. Samuel 6 parallel nochmal erzählt. Das ist ein Geschichtsbuch. Und da gibt es noch ein paar weitere Informationen, die wir hier in 2. Samuel 6 nicht finden. Und da steht, und David hielt Rat mit den Obersten über 1000 und über 100, mit allen Fürsten. Und in Vers 5 steht, also versammelte David ganz Israel vom Flusse Sihor in Ägypten an, bis dahin, wo man gen Kamat geht, um die Lade Gottes von Kirjat Jearim zu holen. David berät sich hier also mit seinen besten Beratern, holt sich 30.000 Leute und geht dahin, wo man vermutet, wo die Bundeslade steht. Aber was machte die Bundeslade überhaupt dort? Die Bundeslade war in diesem Kirjat Jearim, weil die Philister sie mal vor langer Zeit gestohlen hatten. Die Philister haben sich gesagt, wir nehmen dem Volk Israel jetzt mal die Bundeslade weg, haben dann einen Riesenfehler gemacht, haben in die Bundeslade reingeschaut und das hat Gott so wütend gemacht, dass er 50.000 Philister umgebracht hat. Und ich will jetzt mal eine kurze Warnung aussprechen für euch. Wenn man sowas hört, ein paar Leute gucken in eine Box rein und 50.000 müssen sterben, dann sind wir heutzutage in unserem Jahrhundert, in unserem Jahrtausend, verhärten wir so richtig unsere Herzen gegen sowas und sagen, wie kann sowas passieren? Wie kann Gott 50.000 Leute umbringen? Was ist das für ein Gott? Das ist nicht mein Gott. Das Neue Testament ist voller Gnade und Liebe und Vergebung und da, bumm, 50.000. Ja, und die armen Philister. Aber ich möchte euch warnen, man kann so viel verpassen im Alten Testament, man kann so viel Segen verpassen, wenn man mit solcher Einstellung sich das Alte Testament durchliest. Es ist gut, wenn man Fragen stellt und die Fragen muss man sich auch aufschreiben. Ja, man kann sich gerne aufschreiben, warum, Gott, tust du sowas? Ja. Aber hier steckt so ein krasses Bild drin, was ich euch vermitteln will und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht immer in so eine Richterrolle setzen und anfangen, Gott zu richten. Und zu sagen, Gott, das geht aber nicht. Ja. Der Johannes hat da mal eine sehr coole Predigt drüber gehalten, ne? Gott schuldet uns nichts. Und keiner von uns kann Gott richten. Ja? Selbst wenn Gott in einem Moment alles platt macht, wer will anklagen? Ist Gott. Ja? Aber hier steht, hier ist ein cooles Bild, in diesem Fakt, dass die Philister tragischerweise 50.000 Mann verlieren. Denn was haben die Philister gemacht? Die Philister haben den Thron der Gnade entfernt und haben in das Gesetz geschaut. Und wenn wir in unserem Leben am Thron der Gnade vorbeigehen und uns wieder zurück auf das Gesetz besinnen, das, was uns eigentlich verurteilt, und versuchen, nach dem Gesetz gerecht zu werden, dann hat das fatale Konsequenzen. Ja? Deswegen pass auf in deinem ganzen geistlichen Leben, dass du niemals den Thron der Gnade entfernst, die Vergebung und die Erlösung von Jesus Christus und wieder zurückkehrst zum Gesetz und versuchst, nach dem Gesetz gerecht zu werden. Das Gesetz ist nur unser Lehrmeister, das steht in Galater 3. Es zeigt uns den Heiligkeitsstandard Gottes. Es zeigt uns damit, dass wir verloren sind, weil wir können das Gesetz nicht erfüllen. Und die Rechtfertigung, die Heiligung und die Verherrlichung, die wir hinterher als Gläubige haben und letztendlich im Himmel sind, kommt allein durch das Opfer von Jesus Christus. Entferne niemals den Thron der Gnade und geh nie wieder zurück zum Gesetz. Das ist das Bild, was man hier so schön sehen kann. Jetzt will also David die Bundeslade wieder zurückholen. Und was macht er? Er berät sich mit seinen besten Leuten. Und ich denke, es ist nicht verkehrt, wenn man sich gute Ratschläge einholt, oder? Es ist gut, wenn man seine besten Leute reinholt oder seine besten Freunde, Eltern, Familie und Rat hält. Aber hier gibt es einen Satz, den man in diesem Kapitel nirgendwo liest. Diesen Satz liest man aber ein Kapitel vorher noch. Da hat David gerade einen wunderbaren Kampf mit den Philistern gewonnen oder ist dabei, diesen Kampf zu gewinnen. Und ich lese das nur vor, ihr müsst es nicht aufschlagen. 2. Samuel 5, Vers 19, da steht's noch. Und David befragte den Herrn und sprach, soll ich gegen die Philister hinaufziehen und willst du sie in meine Hand geben? Und der Herr sprach zu David, zieh hinauf, denn ich werde die Philister gewiss in deine Hand geben. So einen Satz und der Herr und David befragte den Herrn, den lesen wir hier leider nicht. David vertraut auf Menschen. Bezogen auf unser geistliches Leben heute hat er ein tolles Seminar besucht, eine tolle Konferenz. hat das neueste Gemeindegründungs- oder christliches Wachstumsbuch gelesen. Das ist alles gut, sind alles gute Dinge. Aber er hat nicht den Herrn gefragt. Und wie oft geht es vielleicht uns so, dass wir alles Mögliche versuchen, um geistlich weiterzukommen, aber am Herrn vorbei, mit irgendwelchen Tools, mit irgendwelchen Leuten, mit Beratern. Ja. Okay, weiter in Vers 3 in unserem Kapitel, 2. Samuel 6. Und sie setzten die Lade Gottes auf einen neuen Wagen und holten sie aus dem Haus Abinadabs, das auf dem Hügel war. Ussa aber und Achio, die Söhne Abinadabs, lenkten den neuen Wagen. Ein neuer Wagen. Ein neuer Wagen war zu der Zeit mit einer der letzten Entwicklungen, der besten Entwicklungen, so der neueste technische Stand, ein neuer Wagen. Und interessant ist auch noch an diesem neuen Wagen, dass man liest, als die Philister diese 50.000 Mann verloren haben und voller Angst die Bundeslade wieder zurück nach Israel geschickt haben, haben sie die Bundeslade auch auf einen neuen Wagen gestellt. Das ist interessant. Das ist ein interessantes Detail. Dieser neue Wagen. Und was noch weiter interessant ist, es gibt hier diese beiden Kerle, Ussa und Achio. Ussa bedeutet stark und Achio bedeutet freundlich. Das müssen wir uns kurz im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt gleich weiterlesen. Und dann bringe ich das ganze Bild zusammen, was wir hier für eine Parade vor uns haben. Ja, also Ussa bedeutet stark, Achio bedeutet freundlich. Vers 4 und 5. Und sie führten sie aus dem Hause Abinadabs weg, das auf dem Hügel war, und begleiteten die Lade Gottes. Achio aber ging vor der Lade her. Und David und das ganze Haus Israel spielten vor dem Herrn mit allerlei Instrumenten, aus Zypressenholz, mit Zithern, mit Harfen, mit Tamburinen und mit Schellen und mit Zimbeln. Wow. Konzert, Riesenshow, Wahnsinnstreffen. Ja. Da hast du eine Riesenparade, 30.000 Leute. Ja. Macht einen Rieseneindruck. Und du hast die neueste Technik, ja, das Beste, was dir momentan die Welt zu bieten hat. Ja, und da stellst du die Bundeslade drauf. Und du hast Mr. Stark, der den Wagen lenkt. Und du hast Mr. Freundlich, der vorhergeht. Und wow, was für eine... Wir werden die Herrlichkeit Gottes holen. Wir werden die Herrlichkeit Gottes in unsere Gemeinden holen. Wir haben das neueste Soundsystem. Wir haben den besten Pastor, der kann wunderbar predigen. Wir haben einen tollen Menschen, der vorne begrüßt und der die Ankündigung macht. Mr. Freundlich, der die Leute zusammenzieht. Charismatische Leute. Wir werden die Herrlichkeit Gottes mit diesen Mitteln hier hinholen. Wow. Und dann fangen wir an. Mit Zimbel, mit Tambourin. Konzert, Rauchwolken. Die Herrlichkeit Gottes, die werden wir jetzt so holen. Ihr wisst wahrscheinlich schon, warum ich dieses ganze Theater mache, aber worauf ich hinaus will. Aber das Bild habt ihr gerade, ja? Das Bild, malt euch das aus, wie das damals war und übertragt das mal in unsere Zeit heute. Weiter in Vers 6. Ich lese mal nur den ersten Teil von Vers 6. Da heißt es, und als sie zur Tenne Nachons kamen. Weiß jemand, was eine Tenne ist? Eine Tenne ist eine Scheune. Oder genauer gesagt, das ist der Teil in der Scheune, wo der Weizen gedroschen wird. Wo man die Spreu vom Weizen trennt. Wo man den Abfall vom wirklich Wertvollen trennt. Wo man im Prinzip die Dinge prüft auf das, woraus sie wirklich sind und den Rest wegtut. Und das, was man wirklich brauchen kann, das behält man. Allein in diesem kleinen Satz ist schon so ein Hinweis darauf, ja, warum steht da, als sie zur Tenne Nachons kommen? Wen interessiert eine Tenne? Wen interessiert, warum das in der Tenne passiert? Aber da steht eine Tenne Nachons und was man da so wunderbar daraus lesen kann, ist, jetzt kommen wir mal zur Sache. Jetzt legen wir das hier, jetzt mal Butter bei die Fische, jetzt gucken wir mal, woraus diese ganze Parade hier gemacht ist. Es ist Wahnsinn, wie Gott dafür sorgt, solche kleinen Details da reinzubauen, wo man einfach sieht, was jetzt passiert und wo man so viel rauslesen kann. Ne? Weil eins sei dir bewusst, Christin. Auch du wirst immer wieder und ich werde immer wieder an die Tenne nach uns geführt. Ja? Es wird immer wieder, Gott prüft immer wieder, woraus bist du wirklich gemacht? Was soll deine ganze geistliche Show? Wie viel davon ist Show, wie viel davon ist echt? Wie viel von deiner Sprache ist angelerntes Christianese, sagt man auf Englisch, ja? Christliches Gerede. Und wie viel davon ist echt? Ja? Wir alle werden ab und zu mal gedroschen. Nicht verdroschen, sondern gedroschen. Das heißt, nicht, dass Gott uns irgendwie schlägt oder so, sondern dass er guckt und uns ausklopft und sagt, so, was ist denn wirklich an dir dran? Ja? Okay, weiter in Vers 6. Als sie zur Tenne nach uns kamen, griff Ussa nach der Lade Gottes und hielt sie fest. Denn die Rinder waren ausgeglitten. Kein Problem, Mr. Stark. Der hat das alles unter Kontrolle. Ja? Die Herrlichkeit Gottes ist so ein bisschen am Wackeln, ist so ein bisschen am Rutschen. Ich greife mal schnell dahin und richte die Herrlichkeit Gottes mal wieder gerade und helfe Gott mal ein bisschen aus. Ja? Weil irgendwie hat Gott das gerade nicht so ganz unter Kontrolle. Und wir haben aber unseren tollen neuen Wagen und ich als Mr. Stark sitze hier vorne und lenke den Wagen und Mr. Freundlich und eine tolle Parade und guck doch mal. Und ich gucke jetzt mal, dass die Herrlichkeit Gottes auch bleibt. Oder übertragen in unsere Welt. Mit meiner Predigt reiße ich das schon raus. Die Herrlichkeit Gottes wird bleiben. Wir werden ein tolles Erlebnis haben, einen tollen Gottesdienst. Ja. Mr. Stark wird einfach wunderbar predigen und Mr. Stark 2, vielleicht der Lobpreisleiter, der wird wunderbar weiter irgendwie Lobpreis leiten und wir werden schon dafür sorgen, dass diese Gemeinde cool bleibt, innen bleibt und irgendwo wir Gott erleben. Richtig? Oder vielleicht auch in deinem privaten Leben. Wie oft versuchst du, Gott auszuhelfen? Denkst du, hast es besser drauf als er, beziehungsweise weißt besser, was für dich gut ist als Gott? Und dann passieren so ein paar Dinge in deinem Leben, wo es so ein bisschen wackelt. Ah, ich muss Gott mal ein bisschen aushelfen. Ich muss mal wieder alles gerade rücken. Ja, Gott, eigentlich, da geht's doch lang. Ah, ja, stimmt. Ah, jetzt muss das da jetzt lang. Eine gefährliche Sache. Und das lesen wir jetzt in Vers 7. Jetzt kommt's. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Ussa, und Gott schlug ihn dort wegen des Vergehens, so starb er dort bei der Lade Gottes. Die Party war definitiv vorbei. Ich denke mal, die schnellste Art und Weise, wie du eine Party beenden kannst, ist, wenn irgendeiner stirbt, oder? Polizei, Notruf und weg. Und dann kommen erstmal ein paar Leute und stellen dir unangenehme Fragen. Die Party war definitiv vorbei. Stellt euch das mal vor. Ich als Lobpreisleiter stehe hier vorne. Wir sind so gut, wir haben das neueste Lied gerade und ich darf es einführen und der Raum ist voll. Und es klingt so gut und ja, und was ist eine Gemeinde hier und wir werden allen anderen Gemeinden zeigen, wer es wirklich drauf hat. Und ich würde tot umfallen. Stellt euch das mal vor, wie das die Parade beenden würde. Gut, dass Gott heute so nicht mehr mit uns handelt. Das Recht hätte er bei mir schon 1000 Mal gehabt. Glaubt mir. Ich hätte schon 1000 Mal hier vorne umfallen können, weil ich in meinem Herzen irgendwie dachte, wir mit unserer Band, wir mit unserer Gemeinde, wir mit unseren Räumen reißen es jetzt hier raus. Ja, und wir machen es jetzt abhängig, Gottes Herrlichkeit und Gottes Wirken. Und wehe, der Sound läuft nicht so richtig. Wehe, man hört da so ein Brummen oder so ein Quietschen oder irgendwo schreit ein Kind. Dann ist die Herrlichkeit Gottes in Gefahr. Der Gottesdienst wackelt. Ja. Gut, dass Gott heute so mit mir nicht verfährt. Sonst wäre ich hier schon ein paar Mal umgekippt, glaube ich. Egal wie stark du denkst zu sein, Gott braucht dich nicht und mich auch nicht, um eine Situation unter Kontrolle zu behalten. Versuch niemals, eine Situation, die außer Kontrolle gerät, mit deiner eigenen Kraft wieder hinzukriegen. Gerade Dinge in Bezug auf geistliche oder Gemeindearbeit. Gott hat die Dinge unter Kontrolle und er weiß, was er tut. Und hier fährt er denen ganz schön in die Parade. Vers 8. Aber David entbrannte darüber, dass der Herr mit Ussa einen solchen Riss gemacht hatte. Darum nennt man diesen Ort Peres Ussa bis zu diesem Tag. Ist das nicht bei uns oft genauso, dass gerade wenn wir im Fleisch mit unseren eigenen Werken versuchen, was Tolles für Gott hinzukriegen und das funktioniert nicht so richtig, da sind wir richtig sauer. Ja? Gott, wie kann es sein? Wir hatten alles vorbereitet und alles gemacht und dann lässt du es regnen. Oder wie kann das sein? Wir haben so einen tollen Gottesdienst geplant und dann wird einer krank. Oder, ja. Gerade wenn wir es versuchen, durch unser eigenes Fleisch zu tun, sind wir am meisten sauer, wenn Gott es nicht so macht, wie wir das wollen. Ja. David ist einfach sauer, dass Gott ihm diese Show so richtig vermasselt hat. Und jetzt lesen wir weiter, Vers 9 und 10. Und David fürchtete sich vor dem Herrn an jenem Tag und sprach, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Deswegen ließ David die Lade des Herrn nicht zu sich in die Stadt Davids hinaufbringen, sondern er ließ sie beiseite führen in das Haus Obed-Edoms des Gathiters. David kommt hier an seine Grenzen. Und endlich hält er inne in seiner Verzweiflung. Und er macht eigentlich was ganz Wichtiges, was wir alle tun sollten, wenn wir sowas erleben mit Gott. Er lässt erstmal alles stehen und liegen und macht nicht weiter. Ja. Gott bringt ihn zurück in eine ehrfürchtige Haltung zu ihm. David hatte plötzlich wieder Ehrfurcht vor dem Herrn. Und die hatte er vorher verloren. In Kapitel 5 hatte er sie noch. Aber als Gott ihm dann den Sieg geschenkt hat gegen die Philister, da hat sich David ein bisschen zu gut gefühlt. Und hat sich gesagt, so eine popelige Bundeslade, die werde ich ja wohl auch ohne Gott hier hinholen können, oder? Dann nehme ich mal einen neuen Wagen und einen Mr. Strong und einen Mr. Friendly und dann geht das Ding schon. Ja? Und Gott führt ihn hier zurück in eine ehrfürchtige Haltung vor ihn. Und Christin, Gott wird das immer wieder auch in deinem Leben tun. Ja? Er wird immer wieder dafür sorgen, dass du zurück in eine ehrfürchtige Haltung zu ihm kommst. Das kann manchmal echt wehtun. Da können auch schon mal Sachen sterben in deinem Leben. Da kannst du auch schon mal richtig hart werden. Aber Gott sagt in seinem Wort, dass er treu ist, das Werk zu vollenden, was er in dir begonnen hat. Und es ist nicht unnormal, dass hin und wieder mal Dinge in deinem Leben sterben. Vers 11. Und die Lade des Herrn verblieb 3 Monate lang im Haus Obed-Edoms, des Gattiters, und der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. Der Obed-Edom, der war, glaube ich, nicht sehr begeistert, dass die ausgerechnet die Bundeslade zu ihm brachten. Ja? Und ich kann euch garantieren, der hat die mit Sicherheit nicht angefasst. Der hat die wahrscheinlich so behandelt, als wäre die radioaktiv und hat die irgendwo hingestellt, wo die keiner sieht. Ja? Und Obed-Edom hatte Ehrfurcht. Ja? Furcht, aber auch Ehrfurcht. Er wusste, so brauche ich es nicht versuchen. Ja? Und was lesen wir? Und der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. Vers 12. Als nun dem König David berichtet wurde, der Herr hat das Haus Obed-Edoms und alles, was er hatte, gesegnet, um der Lade Gottes willen, da ging David hin und holte die Lade Gottes mit Freuden aus dem Haus Obed-Edoms herauf in die Stadt Davids. David hört von dem Segen und versteht jetzt, wie das funktioniert. Und ich springe jetzt mal wieder zu 1. Chronik 15. Ihr müsst es nicht aufschlagen, das ist quasi wieder die Parallelgeschichte dazu. Da steht noch ein interessantes Detail. Damals sprach David, also hier in der Situation, niemand soll die Lade Gottes tragen als allein die Leviten. Denn diese hat der Herr erwählt, um die Lade Gottes zu tragen und ihm zu dienen für immer. David hat die Bibel gelesen. David hat sich ehrfurchtsvoll mal hingesetzt, hat wieder, wie in Kapitel 5 zuvor, den Herrn gefragt, hat in seinem Wort nachgelesen und weiß jetzt, wie es funktioniert. Ja. Und dann hat er 5. Mose 31 gelesen und hat gelesen, die Leviten müssen es tragen, nicht ein neuer Wagen hier und so und Mr. Strong und Mr. Friendly. Die Leviten, was waren Leviten? Leviten war der Stamm Levi, der ausgesondert war von Gott für den Lobpreis. Männer der Anbetung, Männer des Gebets, Männer des priesterlichen Dienstes, Leute, die permanent in Kontakt mit Gott standen, die für das Opfersystem damals zuständig waren und die Anbeter Gottes waren. Die waren berufen, die Bundeslade zu führen. Nicht die neueste Technik brauchen wir in unseren Gemeinden. Nicht die charismatischsten, attraktivsten Menschen. Sondern wir brauchen Menschen, die Gott lieben und die Gott dienen. Das war's. Egal wie begabt wir alle sind, egal was wir alle meinen zu können, egal wie viel Kohle wir haben und was wir kaufen können. Und das könnte auch ein Grund sein, warum es uns als Gemeinde momentan finanziell nicht so gut geht, weil es einfach bei Gott nicht zählt. Wir sind die Gemeinde, ihr seid die Gemeinde, wir sind eine Gemeinde. Und die Gemeinde besteht aus Menschen, die Gott dienen und lieben, nicht aus tollen Musikern und charismatischen Pastoren und aus Technik. Viele von euch wissen das, aber mich hat das trotzdem nochmal so angesprochen hier raus, ne? Vers 13. Jetzt wird's komisch. Und es geschah, wenn die Träger der Lade des Herrn 6 Schritte gegangen waren, opferte man einen Ochsen und ein fettes Schaf. Stellt euch das mal vor. Tragen die Lade Gottes 6 Schritte. 3, 4, 5, 6. Stopp! Baue ein Altar, opfere einen Ochsen, schlachte ein Schaf, bete den Herrn an. Okay, weiter geht's. 6 Schritte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stopp! Baue ein Altar, opfere einen Ochsen, blutige, eklige, schweißtreibende Arbeit, bete den Herrn an. Okay, weiter geht's. 6 Schritte. Stopp! Baue ein Altar. Ich glaube, ich muss euch nicht sagen, dass das nicht sehr effizient ist. Da gehen erstens eine Menge Ochsen und Schafe bei drauf. Man kommt nicht wirklich vorwärts, ja. Aber auch hier, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt mit unserem 21. Jahrhundert denken, nicht verachtend den Kopf schütteln und sagen, was waren das für blöde, unterentwickelte Wilde, ja. Also wie kommen wir auf so eine dumme Idee? Hier steht wieder ein wunderbares Bild drin. Ich glaube nicht, ich weiß es nicht so genau, ich habe es jetzt so genau nicht studiert, aber ich glaube nicht, dass Gott dem David gesagt hat, mach das, geh 6 Schritte und dann opfere mir. Ich glaube, David hat das von sich aus gemacht. David war so damit besorgt, jetzt ja nicht wieder irgendwie zu weit zu gehen, ohne den Herrn zu fragen und sein eigenes Ding zu machen, dass er sich gesagt hat, ich gehe nur 6 Schritte und dann bete ich Gott an, ich verbringe Zeit in seiner Gegenwart und frage ihn, was als nächstes kommt. Ja? Und diese 6 Schritte sind ein cooles Bild, das ist mir heute Morgen noch irgendwie beim Duschen eingefallen. 6 Schritte, überlegt mal 6 Tage. Wir gehen 6 Tage durch die Woche, stopp, wir kommen sonntags morgens hier hin und wir beten den Herrn an und wir hören sein Wort und wir lassen uns neu von ihm korrigieren, inspirieren, ermutigen und gehen wieder in die Woche. 6 weitere Tage, stopp. Wir kommen morgens in die Gemeinde, wir beten den Herrn an, wir verbringen Zeit mit der Gemeinde und Gottes Wort in der Anbetung. Ja? Und was ich noch, das ist mir auch heute Morgen in der Dusche noch eingefallen, das ist cool, wie Gott im Nachhinein dann noch so ein paar Details einbaut. Wenn die nur 6 Schritte gegangen sind, und das ist hier kein Symbol, ja? Von wegen 6 Tage Schöpfung bedeutet 6 Milliarden Jahre oder irgendwie so, oder 6 Millionen Jahre oder so, ja. Das kann jeder sehen, wie er will, aber das hier waren wirklich 6 Schritte, glaube ich. Ja? Nicht 60 Schritte oder 6 Kilometer oder so, das waren 6 Schritte. So steht es hier. Ich glaube, dass es so ist. Das heißt, wenn du zurückgeguckt hast, hast du eine Spur der Anbetung gesehen. Ja? Das ganze, der ganze Weg der Bundeslade bis nach Jerusalem war gezeichnet von Lobpreis. Das war permanent dabei, das gehörte elementar zu dem ganzen Projekt. Und so soll es in deinem und meinem Leben sein, oder? Dass wir vorwärts gehen, langsam, ruhig anhalten, Gott anbeten und somit einfach dadurch gekennzeichnet sind, dass wir Männer und Frauen der Anbetung sind. Vers 14. David aber tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her und David war mit einem leinenden Ephod umgürtet. So führten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn mit Jubelschrei und dem Schall des Schofarhorns herauf. Jetzt geht es hier nicht mehr um eine tolle Show. Jetzt geht es hier um wahre Anbetung. Das ist so ein kleines Detail. David war mit einem Ephod bekleidet. Das war eigentlich nur ein Untergewand. Ein schönes Bild dafür, dass es jetzt der echte David war. Nicht der starke König David mit seinen 30.000 Mann und tollen Beratern und Ussa und Achio und Goldner, ja, Wagen und wir machen jetzt hier Show, sondern das war David, wie er war. Er war echt vor dem Herrn und er hat echt angebetet. Ja, in seinem Innersten echter Lobpreis. Und da ist noch ein kleines Detail. Jubelschrei und Schall des Schofarhorns. Was waren das vorher für Instrumente? Harfen, Zimbeln, Trommeln, was auch immer. Alles Instrumente, die mit den Händen gespielt werden. Die Instrumente, die jetzt benutzt werden, sind Gesänge, Jubelschrei und Posaunenschall. Und die haben was mit Atem zu tun. Wieder ein tolles Bild dafür. Jetzt geht es nicht mehr um das Werk der Hände, was wir tun können, unser tolles, talentiertes, was auch immer. Der Atem ist oft in der Bibel ein Bild für den Heiligen Geist. Ja, das Wirken des Heiligen Geistes. Und man, das ist einfach so ein schönes Bild dafür, dass jetzt die Dinge mit dem Heiligen Geist laufen. Und zwar so, wie Gott das will. Vers 16. Als die Lade des Herrn gerade in die Stadt Davids kam, da schaute Michal, die Tochter Sauls, durchs Fenster und sah den König David hüpfen und vor dem Herrn tanzen, und sie verachtete ihn in ihrem Herzen. Das ist eine interessante Information, da kommen wir später noch drauf zurück. Vers 17 bis 20. Und sie brachten die Lade des Herrn hinein und stellten sie an ihren Ort, in das Zelt, das David für sie aufgeschlagen hatte. Und David opferte Brandopfer und Friedensopfer vor dem Herrn. Und als David die Brandopfer und Friedensopfer vollendet hatte, segnete er das Volk im Namen des Herrn, der Herrscher. Und er ließ dem ganzen Volk, der ganzen Menge Israels, Männer und Frauen, jedem einen Brotkuchen, einen Dattelkuchen, einen Rosinenkuchen austeilen. Dann ging das ganze Volk fort, jeder in sein Haus. Als aber David umkehrte, um sein Haus zu segnen, da ging Michal, die Tochter Sauls, David entgegen und sprach: Welche Ehre hat sich heute der König Israels erworben, dass er sich heute vor den Augen der Mägde, seinem Knecht, entblößt hat, wie sich nur einer der leichtfertigen Leute entblößen kann. Man liest hier quasi gerade meinen mehr oder weniger professionellen Tonfall raus. Das ganze Volk hatte eine tolle Zeit der Anbetung. Das ganze Volk war sich einig und König David in ihrer Mitte, und sie hatten eine tolle Zeit mit dem Herrn. Und dann geht David nach diesem langen, freudigen, aber auch anstrengenden Tag nach Hause, um sein Haus zu segnen. Das heißt, seine Familie, seine Frau daran teilhaben zu lassen. Und dann, bäm, voll vor die Schnauze. Ja? Wem ist das schon mal passiert? Wem ist das schon mal passiert? Hand hoch, dass man nach einer tollen Konferenz oder nach einer tollen Zeit des Lobpreises, ist es noch keinem passiert? Kommt. Ja? Nach Hause kommt, egal wohin, zu deinem Ehemann, zu deiner Ehefrau, zu deiner Familie, zu deinen Freunden, und dann hauen die dir so einen von Koffer, ja, und holen dich auf deren Boden der Tatsachen zurück. Und wir denken dann, ja, okay, stimmt, ja, war wohl doch alles nicht so toll, was Gott da gesagt hat, und war wohl doch alles ein bisschen komisch. Was für eine Entmutigung. Aber David reagiert folgendermaßen, Vers 21 und 22. David aber sprach zu Michal: Vor dem Herrn, der mich vor deinem Vaterbaby und vor seinem ganzen Haus erwählt hat und mir befohlen hat, Fürst über das Volk des Herrn, über Israel zu sein, vor dem Herrn will ich spielen. Und ich will noch geringer werden als diesmal und niedrig sein in meinen Augen und bei den Mägden, von denen du gesprochen hast, will ich mir Ehre erwerben. David reagiert hier, würde ich sagen, nicht unbedingt arrogant, sondern er bleibt einfach in diesem Modus, einfach zu sehen, wie es wirklich ist. Und er sagt: Michael, pass mal auf, Schätzchen, du bist genau wie dein Dad, du bist die Tochter Sauls, fleischlich, du beurteilst alles nach deinem menschlichen, ja, und du hast keinen Sinn für die Dinge des Herrn. Wahre und echte Anbetung wird nur von denen verstanden, die auch wahre und echte Anbeter sind. Ohne den Heiligen Geist kannst du solche Anbetung und solch ein Leben nicht verstehen. Versucht es erst gar nicht, die Welt davon zu überzeugen, dass das hier total toll ist. Am besten mit moderner Musik, und wir Christen werden nie so modern sein wie die Welt. Das ist sowieso totaler Quatsch, wir sind immer ein paar Jahre hinten dran. Ist so. Da kommt irgendwas Neues und dann sagen wir Christen: Oh, jetzt müssen wir auch so rumlaufen, ja, mit den Klamotten und mit der Musik, und müssen nachmachen, und die Welt sagt: Pff, versucht's doch einfach gar nicht, sei doch echt. Tanz doch mal, nicht in eurer Unterhose, aber seid doch echt, echte Anbeter, ganz egal wie modern die Musik ist, ja. Das ist eine tolle Reaktion, wie David hier reagiert. Und so sollten wir auch reagieren. Nicht in Ärger und Arroganz, sondern einfach in diesem Modus bleiben und diese Wahrheit dieser Person gegenübersprechen. So sehe ich das, und so sehe ich dich in dem Bezug. Und wir müssen aufpassen, und das ist vielleicht auch schon, das ist mir passiert, das ist vielleicht euch auch schon passiert, dass wir uns nicht hin und wieder wie Michal verhalten. Ja? Dass wir was hören, ein tolles Werk des Heiligen Geistes in der und der Gemeinde oder in den und den Kreisen. Und ich will nicht sagen, dass man nicht hin und wieder Dinge hinterfragen muss und theologisch prüfen muss, was da draußen so alles passiert. Ja? Aber wie oft verhalten wir uns so und sprechen das alles ab und sagen: Das ist lächerlich und wahr. Ja? Vers 23, und dann sind wir durch. Michal aber, die Tochter Sauls, hatte kein Kind bis zum Tag ihres Todes. wenn wir als Christen uns mehr und mehr dazu verleiten lassen, Gemeinden schlecht zu reden, lächerlich zu ziehen oder Anbetung irgendwie lächerlich zu machen oder permanent irgendwie unseren Frust rauslassen, dann brauchen wir uns wundern, wenn wir irgendwann nicht mehr fruchtbar sind. So wie Michael. Wenn wir uns permanent nur darauf konzentrieren, wie die Welt uns gerade sieht und wie cool oder nicht cool das ist und ob das jetzt sexy ist, dass David da in der Unterwäsche rumtanzt oder nicht, ja, und wir dann völlig den Blick verlieren für das, was Gott gerade tun will, dann werden wir irgendwann geistlich unfruchtbar, genau wie Michael. Michael hier körperlich unfruchtbar wurde. Wir wissen nicht, ob David einfach nicht mehr mit ihr geschlafen hat oder ob sie einfach wirklich unfruchtbar war, aber wir kriegen dieses Detail, sie brachte keine Frucht mehr. Sie wurde nicht mehr schwanger. Meine Hand aufs Herz, wer hätte gedacht, dass in so einem Kapitel irgendwo in den Tiefen des Alten Testaments so viel drinsteht? Bin nur ich so begeistert davon oder gibt es noch ein paar mehr davon? Ne? Ist der Wahnsinn, oder? Was da alles drinsteht und was man daraus ziehen kann. Ich will noch ein kurzes Resümee ziehen, weil wir haben gleich schon 12. Dass Ussa gestorben ist, das ist tragisch. Das ist tragisch, das ist... David hat sich ja auch mächtig darüber geärgert. Das war nicht so, dass es... Ach komm. Ja. Aber durch seinen Tod wurde ein ganzer König mit seinem Königreich zurück zur Ehrfurcht des Herrn geführt. Und ein König, der verantwortlich war für Leben und Tod, für Kriege und Nichtkriege, für Entscheidungen, die viel mehr Menschenleben auf dem Spiel haben, würde ich sagen, das war es wert. Auch wenn es schade ist für Ussa. Ja. Das war es wert. Und jetzt mal auf unser Leben bezogen. Wenn Gott Dinge in deinem Leben hin und wieder sterben lässt, dann ist es das wert, immer. Vor allen Dingen, wenn es ganz klar ist, dass Gott dir das nimmt und es für dich ganz klar ist, wie es hinterher David klar war, ich habe gegen Gottes Willen gehandelt, ich habe mich fleischlich verhalten, ich habe da einen Lebensstil angefangen oder Dinge wieder angefangen zu tun, die nicht gut sind und ich brauche mich nicht wundern, ich sollte dankbar sein, wenn hier und da in meinem Leben mal ein Ussa umkippt. Und mal was stirbt, mal was genommen wird. Wir reden immer von Erweckung. Oh, Gott, bring Erweckung und was ist los in Deutschland? Oh, und wünschen uns alles Mögliche, ja? Aber mal Hand aufs Herz. Wenn Gott dann sagt, okay, dann lassen wir das mal sterben in deinem Leben. Dann guckst du dir die TV-Sendung halt eben nicht mehr an. Dann gehst du halt eben nicht mehr dahin oder tust jenes. Dann sagen wir, oh, so viel zu krass, viel zu gesetzlich. Wir sollen ja nicht mal ins Gesetz gucken, ja? Sind wir ja von der Bundeslade, wir sind ja unter dem Thron der Gnade. Ja gut, aber dann ist das eben so. Dann leben die Ussas eben weiter und dann geht die Parade eben weiter. Ja? Und dann setzen wir halt den nächsten Ussa da drauf. Und irgendwie werden wir das Ding schon nach Jerusalem bringen. Ja? Aber in unserer Kraft und in unserer Stärke und ohne die Herrlichkeit des Herrn, ganz sicher. Und ich will jetzt hier nicht zu hart klingen. Ich rede zu mir selber und glaub mir, es ist bis jetzt immer so gewesen, wenn ich mal irgendwo gepredigt habe, dass Gott mir genau die Dinge ein paar Wochen vorher passieren lässt, so dass ich so richtig unten liege und denke, ja, genau so ist es. Ja. Wir sollten die Dinge, die Gott in unserem Leben sterben lässt, nicht mit irgendwelchen anderen Dingen ersetzen und nicht irgendwie einfach eine Alternative suchen und weiter so leben. Wir sollten, wenn sowas passiert, sollten wir wie David anhalten, erstmal auf Seite stellen, und Gott fragen, was ist eigentlich los? Ja? Mein Gebet für diese Gemeinde, für uns alle hier ist heute Morgen, dass wir diesen Text, der definitiv krass ist und der definitiv an den ein oder Stellen merkwürdig sich liest, ja, dass wir jetzt nicht mit dieser Richterhaltung, von der ich eben schon gesprochen habe, das jetzt lesen und sagen, ja, klingt irgendwie bekloppt, ist nicht für mich, sondern dass wir das, was ich euch versucht habe, gerade zu schildern, dass wir das ernst nehmen und dass wir eine solche Haltung gegenüber der ganzen Bibel einnehmen, Leute. Das ist Gottes Wort und da steht so viel drin und wir müssen aufpassen, dass wir uns das nicht total alles ruinieren und den Segen, der da drin steckt und die Weisheit und der Reichtum, der da drin steckt, total verpassen, weil wir uns auf einen Stuhl setzen, auf dem wir eigentlich nicht sitzen sollten. Ja? Und das ist gang und gäbe geworden in der Gemeinde. Wir merken das permanent. Ich merke das in meinem Leben, wir merken das im Hauskreis, wir merken das in der christlichen Gesellschaft. Wir beurteilen Gott und lesen solche Sachen und sagen, wie kann Gott so grausam sein und den Usser sterben lassen oder 50.000 Philister? Und da müssen wir von weg. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die muss sterben. Die muss sterben in unseren Gemeinden. Wir können nicht hergehen und das Wort Gottes verurteilen. Ganz egal, wie schlau und wie toll du dich fühlst und wie gebildet du auch sein magst. In diesem Land passiert geistlich so wenig. Hier ist so wenig Bewegung drin. Verglichen mit anderen Ländern, wo Leute demütiger sind und wirklich auf ihren Knien liegen und Gott suchen. Sind wir wirklich so schlau? Hat uns unsere Weisheit, unsere Bildung wirklich dazu gebracht, dass wir die Bibel besser verstehen und deswegen... Dieses Zeug, was da drin steht, das gilt nicht für mich, das hört sich irgendwie komisch an. Wir brauchen uns nicht wundern. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, fällt mir gerade spontan ein, das ist jetzt nicht in meiner Vorbereitung gewesen, die muss sterben bei uns. Wir müssen wieder zurückkommen zu einer ehrfürchtigen Haltung vor Gott. Ansonsten kommen wir nicht weiter in unserem geistlichen Leben, das kann ich euch garantieren. Dann treten wir auf der Stelle und dann kommen wir in den Himmel. Schön, ja. Wir sind errettet allein durch Gnade von Jesus Christus. Das ist wunderbar. Jeder, der seinen Glauben auf Jesus Christus gesetzt hat, als seinen Herrn und Retter, wird in den Himmel kommen. Aber mit welcher Parade, mit welcher Show, mit welchem Wagen, mit welchem Ussa, mit welchem Achio und mit welchen Konsequenzen in unserem Leben, ja? Verglichen mit dem, was danach passiert ist hier in der Geschichte, will ich lieber, dass hier und da in meinem Leben was stirbt und Gott Dinge wegnimmt, auch wenn es weh tut, weil ich will hinterher in Freiheit und wahrer Anbetung vor der Bundeslade, vor der Herrlichkeit des Herrn hertanzen, wie David, ja? Und ich will von mir aus mich vor der Welt zum Affen machen, ja, und mir meine ganze Anerkennung nehmen von meinen Freunden, wenn es nur darum geht, dass ich in wahrer, echter Gemeinschaft mit Gott bin. Amen. Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für 2. Samuel Kapitel 6. Irgendein Kapitel in deinem reichen, wunderbaren Wort, Herr. Ich bete, dass diese Gemeinde eine Gemeinde ist von Leuten, die dein Wort nicht nur lesen, sondern auch studieren. Herr, so wie du mich beschenkt hast, Herr, du hast mir so wieder klar gezeigt, dass ich mehr dein Wort studieren muss und wirklich erforschen muss, tauchen muss nach diesen Schätzen, Herr. Danke für all das Gute, was du uns heute Morgen durch diesen Text gesagt hast, Herr. Ich bete aber, Herr, jetzt, dass wir als Gemeinde jetzt den richtigen Schritt tun, dass wir wie David jetzt hier in den letzten Minuten des Lobpreises und des Betens und der Gemeinschaft und dem restlichen Tag hier Sonntag, dass wir damit vor dich kommen, unser Herz dir ausschütten und einfach uns zurück auf dich besinnen und unsere Lage, unsere Situation, unser Leben von dir beurteilen lassen, durch dein Wort, durch deinen Heiligen Geist, durch Gebet. Und Herr, ich bete, dass du uns zeigst, wo welcher Ussa in unserem Leben sterben muss, damit, und auch für unsere Gemeinde, wo welcher Ussa hier in der Gemeinde sterben muss, nicht als Person, sondern als Ding, was wir vielleicht machen, ohne uns es bewusst zu sein, damit wir deine Herrlichkeit noch mehr erleben, damit wir wirklich Gemeinschaft mit dem wahren, lebendigen Gott haben und es auch spüren und merken, wie du unter uns wirkst, Herr. Vergib uns, wo wir uns so sehr an der Welt orientieren, wo wir Dinge nach den Augen der Welt und nach den Augen des Verstandes beurteilen und verachten, und bring uns neu zurück in eine kindliche, freie Anbetung, wie König David sie hier erlebt hat, Herr. Wir wollen dich mehr erleben in unserem Leben, Jesus. Wir sind es leid, dass wir in Deutschland so wenig sehen, so wenig erleben mit dir. Und vergib uns als Nation, Herr, dass wir dich völlig wegrationalisiert haben. Dass wir dich völlig mit unserem Verstand in irgendeine Box gesteckt haben und permanent nur mehr Zeit damit verbringen, dein Wort zu kritisieren und zu beurteilen nach unserem ach so tollen Verstand und dabei gar nicht merken, wie arm wir eigentlich sind, wie billig unsere Parade eigentlich ist und wie sehr wir eigentlich dein Werk in unserem Leben brauchen. Herr, segne du uns als Gemeinde, danke für diese Gemeinde, danke für die Zeit eben im Lobpreis, segne jetzt die Zeit im Lobpreis, möge es echter Lobpreis sein, frei vor dir, so wie wir jetzt hier sind und wie wir uns fühlen, und segne du auch die Gemeinschaft, die wir jetzt gleich haben. Und das bete ich alles in deinem Namen. Amen.